Radioaktiv Spätlese, das Seniorenmagazin.
Von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
Immer sonntags um 18 Uhr. Hören Sie doch mal rein.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen Ihnen heute noch einmal eine interessante Spätlese-Spezialausgabe präsentieren. Wir begeben uns an diesem Sonntag in die Alma Mater Ernestina, die Universität in Rinteln, die bis 1810 existierte. Durch die Sendung begleitet sie Wolfhard Schlasses.
War Gift im Spiel? Gift. Das Gerücht lief durch die Gassen der Residenzstadt Stadthagen. In Bückeburg und Rinteln steckten die Leute die Köpfe zusammen und flüsterten in ihren Stuben hinter verschlossenen Fenstern: War es Gift? Es war wahrscheinlich nur ein Gerücht, denn bewiesen wurde nichts. Aber eigenartig war es schon. Graf Ernst III. Übernahm 1601 die Herrschaft über die Grafschaft, nachdem sein älterer Bruder und dessen Sohn, die das Vorrecht auf die Erbfolge besaßen, kurz hintereinander gestorben waren. In der Regierungszeit des Grafen Ernst III. Erlebte die Grafschaft einen wirtschaftlichen und kulturellen Aufschwung. Ernst war ein typischer Renaissancefürst, an Kunst und Wissenschaft interessiert. Seine Ausbildung erhielt er an der Jungen Universität in Helmstedt und auf ausgedehnten Reisen erhielt er prägende wissenschaftliche und künstlerische Anregungen. Die Hochschullandschaft Anfang des 17. Jahrhunderts war im Nordwesten dünn gesät. Aus der Blickrichtung des Weserberglandes waren die nächsten Universitäten in Helmstedt, Marburg, Groningen oder Rostock. Ernst III. Entschied, eine eigene Universität zu gründen. In Stadthagen rief er zunächst 1610 ein akademisches Gymnasium ins Leben. 1619 erhielt Ernst das kaiserliche Universitätsprivileg. Als Standort der neuen Universität wählte er Rinteln. Hier befand sich das seit Jahren unbenutzte Gebäude des ehemaligen Klosters St. Jakobi, das als Hauptgebäude dienen sollte. Die feierliche Eröffnung fand am 17. Juli 1621, am Tag des 20-jährigen Regierungsjubiläums des Fürsten, statt. Inzwischen war Ernst in den Reichsfürstenstand erhoben worden. Dr. Stefan Meyer ist Leiter des Rintelner Museums. Über den Gründer der Rintelner Universität und über die Hintergründe der Entstehung sagt er:
Gegründet hat die Universität ja Fürst Ernst zu Holstein-Schaumburg, ein humanistisch gebildeter Renaissancefürst, der Anfang des 17. Jahrhunderts auch ein Zeichen setzen wollte hin zu einer Förderung von Bildung, Kunst und Wissenschaften. Und in diesen ganzen Zusammenhang gehört natürlich auch die Gründung einer Universität. Und diese Universität war natürlich eigentlich für den Schaumburger Rahmen, also für die damalige Grafschaft Schaumburg, so gar nicht angemessen. Das Gebiet war eigentlich viel zu klein, sondern sie war schon damals gedacht eigentlich für den gesamten niedersächsisch-westfälischen Raum. Die Idee war eine gemeinnützige und natürlich sicherlich auch die Reputation seines Hauses, aber in erster Linie dann doch eine gemeinnützige. Er hat ja ein großes Stiftungsvermögen für die Universität bereitgestellt, das er seiner eigenen Kammerkasse nun entzogen war. Und also wirtschaftliche Vorteile waren daraus vordergründig eigentlich nicht abzuleiten. Gut, man hoffte natürlich auf Studenten, auch zahlungskräftiges Publikum, das damit in die Grafschaft kam. Aber ich glaube, das entspricht trotzdem nicht, dieser Vorteil entspricht nicht der Höhe des Stiftungsvermögens, das dafür eingesetzt wurde.
Ernst III. Hatte 1606 seine Residenz von Stadthagen nach Bückeburg verlegt. Die neue Universität wurde aber eigenartigerweise nicht in der Residenzstadt angesiedelt, sondern in Rinteln.
Für Rinteln sprachen gleich mehrere Gründe. Erstens war Rinteln die größte Stadt der Grafschaft Schaumburg damals und sie bot am ehesten Raum für genügend Studentenzimmer, aber auch für Häuser für die Professoren. Der zweite Grund war, dass Rinteln mit dem leerstehenden Jakobskloster, das seit der Reformation ja keine Verwendung mehr hatte, für deren Räume man keine Verwendung mehr hatte, dass dieses Jakobskloster zur Verfügung stand und nun als Universitätsgebäude genutzt werden konnte. Und schließlich galt Rinteln als sehr sonnig, offen und freundlich gebaute Stadt. Also alle drei Hauptstraßen der Stadt verlaufen in Nord-Süd-Richtung. Die Häuser bekommen also morgens oder abends immer Sonne auf der Straßenseite. Das galt als gute Voraussetzung, die Söhne wohlhabender Leute hier nach Rinteln locken zu können. In Städte, in verbaute, dunkle Städte wollte man seine Söhne nicht so leicht schicken. Also das war auch ein Standortvorteil Rintelns. Und schließlich, die Lage hier an der Weser war relativ verkehrsgünstig. Es gingen also mehrere Landstraßen, Verbindungsstraßen von Bremen nach Kassel zum Beispiel hier über Rinteln, aber auch in Ost-West-Richtung und schließlich auch der Fluss, sodass die Stadt gut erreichbar war. Die Bürger lebten überwiegend von Handel und vor allem Handwerk. Rinteln war eine Handwerkerstadt und auch damals schon längst nicht mehr so ackerbürgerlich und ländlich geprägt wie noch im späten Mittelalter. Also durchaus eine prosperierende Stadt der Renaissance.
Die städtischen Ursprünge Rintelns reichen zurück bis ins 13. Jahrhundert. Schon zur Zeit Barbarossas existierte am nördlichen Ufer der Weser eine dörfliche Siedlung mit dem Namen Rentene, die später Olden-Rinteln genannt wurde. Wohl während der großen Pestwelle um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde diese Siedlung aufgegeben. Ihr Name war bereits auf die neue städtische Gründung übergegangen. Schon 1239 bekam Rinteln die Stadtrechte nach dem Vorbild der Tradition von Lippstadt verliehen. Die Schaumburger Grafen griffen immer wieder unterstützend ein, verliehen lukrative Zollrechte und besondere Marktprivilegien und schließlich sogar die Go-Gerichtsbarkeit über die umliegenden Dörfer. Die Anziehungskraft Rintelns war so erheblich, dass die Dörfer zugunsten der Stadt zu schrumpfen begannen und teilweise ganz aufgegeben wurden. Das schon zuvor in Rentene bestehende Zisterzienserinnenkloster war nach Rinteln umgezogen. Nach Einzug der Reformation in Schaumburg wurde das Kloster aufgegeben. In diesen Gebäuden wurde die Rintelner Universität untergebracht. Als die Bürger Rintelns erfuhren, dass ihr etwa 3000 Einwohner zählender, prosperierender Ort zur Universitätsstadt erhoben werden sollte, machte sich schieres Entsetzen breit. Denn man ahnte, was auf sie zukommen könnte. Stefan Meyer dazu.
Also die Rintelner Bürger, als sie erfuhren, dass ihre Stadt Universitätsstadt werden sollte, waren entsetzt. Und das kann man vielleicht auch rückblickend sagen, wenn man sich die genaueren Begleitumstände ansieht. So waren sie das wohl auch zu Recht. Denn es gab gleich mehrere Gründe, die die Bürger einer Universitätsstadt besonders belasteten. Das fing an schon damit, dass alle Angehörigen der Universität, Professoren und Studenten gleichermaßen, dass diese Personen exempt waren. Das heißt, sie waren von allen städtischen Steuern und Abgaben befreit. Die Häuser, die Professoren besaßen, brauchten keine Steuern an die Stadtkasse abzuführen. Und genauso verhielt es sich mit den Belastungen zum Beispiel des Dienstes auf den Wällen und Mauern. Auch davon waren die Professorenhaushalte befreit. Der zweite, noch viel wichtigere Punkt war der, dass sie auch der städtischen Gerichtsbarkeit nicht unterstanden. Und das bedeutete in Bezug auf die Studenten, dass diese Studenten, wenn sie Unfug in der Stadt anrichteten, von den städtischen Dienern und Wachen nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnten und auch über das Stadtgericht nicht bestraft werden konnten. Man musste sich dann an die Obrigkeit, an den Fürsten selbst wenden. Und dieser Weg war umständlich und langsam, eigentlich kaum mit Aussichten zu begehen. Und man war eigentlich darauf angewiesen, dass der Rektor seine Studenten so im Zaum hielt, dass man vor ihnen sicher war und vor ihren Willkürakten, also wenn sie betrunken durch die Straßen liefen, wenn sie zum Beispiel Bürger, was häufig vorkam, auf offener Straße umschubsten oder Fensterscheiben einwarfen. Das alles haben sich die Bürger hier oft gefallen lassen müssen, weil sie den Weg, weil es keine gerichtliche Handhabe gab, direkt gegen die Studenten. Und es gibt einen festen Begriff, der für Universitätsstädte in dieser Zeit, in denen das ganz verbreitet war, diese Vorkommnisse, der Begriff des Penalismus, also sowas so viel wie Schüler- oder Studententerror. Und dieser Studententerror, der hat tatsächlich die Stadt im Grunde im gesamten 17. Jahrhundert sehr geprägt.
Tatsächlich, was befürchtet wurde, trat ein. Übermut und Schikanen seitens der Studentenschaft prägten den Alltag der Rintelner Bürger und die Professoren nahmen die Studenten aus eigennützigen Gründen in Schutz.
Und man muss sich dabei auch immer klar machen, dass die Professoren ihre Studenten im Regelfall immer geschützt haben, denn die Studenten lebten zum überwiegenden Teil in den Professorenhaushalten zur Miete, zahlten dort für Kost und Logis und waren natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Professoren. Und bevor man einen Studenten von der Hochschule verwies, das musste man sich doch schon mehrmals überlegt haben, so viele Studenten gab es dann ja auch wieder nicht. Mehr als 150 Studenten waren ja selten in der Stadt. Und es kam auf jeden Einzelnen letztendlich auch für die Professoren dann an.
Der Stadtbüttel konnte wenig zum Schutz der Bürger tun. Lediglich bei schweren Straftaten hatte er das Recht einzuschreiten. Und die Bürger selbst konnten nicht zur Selbsthilfe schreiten.
Die Studenten gehörten gewissermaßen dem höheren Stand an und da gab es keine Möglichkeit, da einfach aufzubegehren. Eigentlich verhielten sich die Studenten wie junge Adlige. Sie durften Waffen führen, was den Bürgern so untersagt war. Sie trugen also Waffen in Form dieser, ja, kann man sagen, etwas domestizierten Form eines Galanteriedegens. Aber mit diesem Degen haben sie sich also zum Beispiel oft bei Hochzeiten im Bürgerhaushalten dann selbst eingeladen und da Unruhe gestiftet und solche Dinge. Duelle kamen immer wieder vor, dann allerdings zwischen Studenten und Angehörigen der Garnison hier. Also es ist doch unruhiger und auch aggressiver gewesen diese Zeit, als man sie sich vielleicht vorstellt heute.
Im Mittelalter bis zur frühen Neuzeit war die öffentliche Sicherheit gerade bei Überlandreisen kaum gewährleistet. Da besonders Studenten oft lange zu ihren Studienorten reisen mussten, erlaubte Maximilian I. von Habsburg, Kaiser des Römisch-Deutschen Reiches, ihnen 1514 das Tragen von Waffen zum Selbstschutz. Dieses Privileg wurde außer den Studenten nur dem Adel und dem Militär gewährt. Es war damit Ausweis einer gehobenen gesellschaftlichen Position. Im Mittelalter gab es kein spezifisch studentisches Fechten. In dieser Disziplin übte sich jeder, der meinte, es zu gebrauchen und der sich die kostspieligen Waffen leisten konnte. Das Waffenprivileg war mit einem sozialen Ehrenkodex verbunden. Von den sogenannten vornehmen Herren wurde erwartet, dass sie sich Respekt verschaffen. Nicht nur unterwegs gegen Räuberbanden, sondern gegenüber jedem, der ihren gesellschaftlichen Stand anzweifelte. Wer sich nicht respektvoll genug benahm, dem musste man zeigen, dass man sich zur Wehr setzen konnte. Auch bei den damaligen Studenten bildete sich ein besonderes Standesbewusstsein. Sie fühlten sich durch ihre studentische Freiheit, Lebensfreude und Wehrhaftigkeit aus der Welt der Bürger herausgehoben, unter denen sie lebten. Diesen Stand galt es zu verteidigen. So wurde das Tragen von Waffen und Ausfechten von Duellen unter Studenten bald unverzichtbarer Bestandteil des universitären Lebens. Die Brutalität wuchs in den unruhigen Kriegszeiten sehr stark. Besonders im 16. Jahrhundert, in den Reformationskriegen und im 17. Jahrhundert während und nach dem Dreißigjährigen Krieg. Duelle wurden teilweise als Rencontre durchgeführt, als sogenannte wilde Duelle. Das heißt, die Duelle wurden sofort an Ort und Stelle vorgenommen, wobei das Opfer nicht selten ohne ärztliche Verpflegung einfach liegen gelassen wurde. Die Universitäten versuchten schließlich, das studentische Fechten in geregelte Bahnen zu lenken. Sie hofften, durch bessere Fechtausbildung die Zahl der Verletzungen minimieren zu können. Das Erlernen der Fechtkunst wurde im Laufe der Zeit eine besondere universitäre Disziplin. Viele Universitäten beschäftigten neben Tanz- und Reitlehrern bald auch Fechtlehrer. Fechten, Tanzen und Reiten bildeten an den Universitäten die sogenannten Exerzitien.
Unter welchen Beziehungen die Studenten unter sich in Rinteln lebten und welche Regeln sie sich gegeben hatten, ist nicht bekannt. Burschenschaften kamen erst im 19. Jahrhundert auf. Es ist jedoch anzunehmen, dass es in der Universitätskommisse hoch herging.
In der Weserstraße gab es die Universitätskommisse. 1621 ebenfalls eröffnet schon und das Gebäude steht auch heute noch im Stil der Fachwerkstil der Weserrenaissance errichtet. Und diese Universitätskommisse war das Schanklokal der Hochschule und dort konnten Studenten und Professoren unbehelligt von den hohen städtischen Steuern Alkohol trinken, also Wein und Bier auch aus anderen Städten. Das gab es sonst im Ratskeller nur und da waren eben hohe Steuern drauf, nur in der Universitätskommisse. Eben für die Angehörigen der Universität gab es diese Getränke dort günstiger und das war gewissermaßen ein gesellschaftlicher Mittelpunkt des Hochschullebens auch, ne?
Schon damals gab es BAföG. Nein, so war es nicht, aber es bestand ein ausgeprägtes Stipendiumssystem, denn es ist falsch anzunehmen, dass alle Studenten der damaligen Zeit aus hochwohlgeborenen Familien stammten. Jeder durfte eine Universität besuchen, der ein Gymnasium mit Erfolg durchlaufen hatte und der die lateinische Sprache beherrschte. Denn sie war die Sprache der Wissenschaft. Es war durchaus Praxis, dass begabte, aber unbemittelte Schüler durch Fürsprache ins Studium gelangten.
Bis zur Hälfte der Studenten waren Adlige, Niederadlige, aber es gab eben doch auch viele Bürgerliche und es gab auch Studenten aus ärmeren Schichten, die von ihren Pastoren in den Dörfern oder Städten empfohlen worden waren für den Besuch der Universität oder von den jeweiligen Gymnasien. Und es gab also durchaus so ein Stipendienwesen, das mindestens so großzügig war und so weit entwickelt wie heute, vor dem Hintergrund der heutigen BAföG-Frage, lohnt sich vielleicht auch manchmal ein Blick auf frühere Zeiten. Also etwa ein Drittel der Rentner Studenten haben ein Stipendium bezogen damals und wurden also von dieser Stiftung, von dem Stiftungsvermögen der Universität unterhalten.
Diese Stipendiaten aßen kostenlos in der universitätseigenen Mensa. Sie saßen am sogenannten Freitisch. Wir sollten meinen, dass sie nicht so sehr verwöhnt waren. Abwechslungsreiches Essen mit Gemüse und viel Fleisch stand auf dem Speiseplan. Fett und fleischhaltig, also recht teuer war das Essen. Ein Speiseplan ist noch erhalten. Da wurde mittags Hammelbraten mit Kohl gereicht, abends gab es Rinderbraten mit Fitzebohnen, dazu immer Brot, Käse und Bier. Es gab an einem anderen Tag Aal mit Rampen und Sauresen. Was das wohl war? Die Bürger der Stadt Rinteln hatten sicher nicht jeden Tag Fleisch auf dem Teller und dieses gar zweimal am Tag, und die Landbevölkerung ernährte sich vorwiegend von Getreide und Milchspeisen. Dieser Speiseplan der Rintelner Universitätsmensa befindet sich in den Akten des Bückeburger Archivs und ist deshalb erhalten, weil die Studenten ihn, mit bissigen Bemerkungen versehen, als Reklamation an die Regierung geschickt haben. Hammelbraten noch voller Blut, steht da. Oder Suppe wegen Salzesüberfluss nicht zu genießen. Oder Fleisch hart. Wir können heute nicht mehr ermessen, wie berechtigt diese Klagen waren, aber wir sehen, dass auch die Stipendiaten meinten, ein Anrecht auf standesgemäße Speisen zu haben und dass die jungen Herren zwischen so 15 und 20 Jahren durchaus keine einfache Klientel waren.
Ja, also die Mensa ist natürlich nochmal ein eigenes Kapitel. Also Studenten, die nicht vermögend genug waren, sich bei Professoren oder Privatleuten in der Stadt ein Zimmer verschaffen zu können, bezahlen zu können und die von Stipendien abhängig waren, die aßen auch in der Regel in der Mensa im Hauptgebäude, also der studentischen oder Universitätskantine gewissermaßen. Und es hat sich aus dem Jahr 1698 ein Speiseplan dieser Mensa eben erhalten. Und daraus geht hervor, was gegessen wurde. Und es geht auch daraus hervor, dass dieses Essen offenbar nicht gut genug war. Die Studenten haben diesen Plan mit Beschwerdekommentaren versehen an die Regierung eingeschickt, um dem Universitätskoch entsprechend einzuheizen. Und wie weit das allerdings jetzt von Erfolg war und wie es dann weitergegangen ist, geben die Akten leider nicht her.
Im Rintelner Museum ist ein großes Bild studentischen Lebens zu sehen.
Das ist eine lebensgroße Reproduktion eines Bildes, das drei Rintelner Studenten um 1770 in ihrer Studentenbude zeigt. Und diese drei jungen Herren frönen verschiedenen Hobbys hier. Sie rauchen, trinken Kaffee, würfeln, und es gibt einen schönen Einblick so in das private Leben so der Studenten jenseits des Bücherstudiums und der Hörsäle.
Die Studenten auf dem Bild wirken nicht leger, wie wir es heute in den Studentenstädten erleben, sondern sie wirken eher wie Soldaten. Dr. Meyer dazu.
Also sie haben die standestypische Kleidung an. Also es ist durchaus zivile Kleidung. Und sie sind aber nicht zu unterscheiden von Beamten, Juristen oder anderen höher stehenden Zivilpersonen. Und haben auch den typischen Dreispitz der Zeit auf dem Kopf und sitzen hier also weniger, wie man sich das vielleicht privat vorstellen würde heute. Aber damals gab es eben diesen Unterschied auch nicht zwischen privater Kleidung und Dienstkleidung, oder öffentlicher Kleidung, sondern das war einfach ein Teil des Standeslebens, also dass man sich einfach so gab, wie man sich fühlte, also welchem Stand man sich zugehörig fühlte. Und da gab es eben eben keine Trennung zwischen offiziell und inoffiziell. Man sieht ja auf dem Bild auch, diese drei Studenten leisten sich einen Hund, eigentlich ein teurer Fresser in einer armen Zeit. Und das war schon ein teures Hobby und das spielte eben auch im Jagdzusammenhang dann eine Rolle. Ne? Den brachte man dann mit.
Auch die Studenten von bürgerlichem Stand waren also so privilegiert, benahmen und kleideten sich wie die Adeligen und waren bemüht, ein entsprechendes Leben zu führen. Sie gingen zur Jagd, ihr Studentenleben schien, was man heute darüber hört und liest, recht lustig gewesen zu sein. Sie rauchten aus kleinen, schmalen Tonpfeifen teuren Tabak und tranken Kaffee, von der Obrigkeit gar nicht gern gesehen, denn der Import von Kaffee kostete teure Devisen und deshalb wurde das Kaffeetrinken auch immer mal wieder verboten. Das nützte aber offenbar wenig. Im universitätseigenen Schankclub konnten die Studenten steuerfreie Alkoholika genießen. Nächtliche Trinkgelage und Glücksspiele galten als normal, waren allerdings verboten und wurden geahndet. Nach dem Ertapptwerden mussten die Studenten Tage, aber auch nur für Stunden im Karzer verbringen. Das Rindlender Stadtarchiv ist voll mit Berichten über studentische Turbulenzen.
Das fängt an damit, dass Bürger auf der Straße einfach umgeschubst worden sind, dass man ihnen Scheiben eingeworfen hat, Beleidigungen waren fast alltäglich. Alles Dinge, die schlecht oder gar nicht geahndet werden konnten. Und weil eben die Landesgerichtsbarkeit, einfach dieser Weg war einfach zu weit und zu umständlich. Also hatte kaum Aufsicht auf Erfolg, wenn man sich da beschwerte. Dann haben wir aber auch wirklich Situationen von gewalttätigen Übergriffen auf Bürger, zum Beispiel anlässlich von Hochzeitsfeiern, wo sich Studenten dann selbst gewissermaßen eingeladen haben. Oder es gibt natürlich auch Streitigkeiten unter Studenten oder zwischen den Studenten und den Offizieren der Garnison. Da haben wir dann auch entsprechend Duelle und alles, was mit diesen Ehrenhändeln zusammenhängt. Und all das hat natürlich seine Entsprechung hier gehabt. Also die Stadt war recht unruhig durch die Studenten. Und auch wenn das nachließ seit dem 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert hat sich das Ganze dann weitgehend normalisiert. Da ist dann die Disziplinierung der Studenten so im Laufe der Zeit dann auch durchgedrungen. Also da wird das dann etwas weniger. Aber wir haben im 17. Jahrhundert auch während des 30-jährigen Krieges massive Übergriffe von Studenten, also gegenüber Bürgern oder Angehörigen der Garnison. Umgekehrt ist natürlich auch so, sind Studenten natürlich auch Opfer geworden. Also gerade im Konflikt mit den Angehörigen der Garnison ist es natürlich häufig dazu gekommen, auch während des Krieges, während des 30-jährigen Krieges, als Rinteln besetzt war, haben wir natürlich auch umgekehrt viele Fälle, ne? Wo dann natürlich auch die Eltern der Studenten ihre Söhne dann zurückgerufen haben, weil sie in Rinteln nicht mehr in Sicherheit wähnen konnten. Ne?
Die Rintelner Universität, die Academia Ernestina, war mit ihren rund 150 Studenten und 15 Professoren klein, aber nicht unbedeutend. Für die Region hatte sie eine große Bedeutung und ihre Strahlkraft nach außen ist größer gewesen als man später wahrhaben wollte.
Die Rintelner Universität war natürlich eine der kleineren im deutschsprachigen Raum. Das heißt aber nicht, dass sie immer unbedeutend war. Und sie hatte vor allem eine recht lebendige Universitätsbuchdruckerei, die also sehr viel veröffentlicht hat hier für den gesamten nordwestdeutschen Raum teilweise. Gerade im Dreißigjährigen Krieg war sie die einzige Arbeitsfähige in weitem Umkreis. Dass also die Hochschule und ihre Druckerei doch eine relativ große Strahlkraft hatten hier. Und über die fast zwei Jahrhunderte gesehen, ist natürlich ein großer Teil der norddeutschen Beamten und Staatsdiener hier in Rinteln ausgebildet worden. Insgesamt 5000 Akademiker haben hier ihre Ausbildung erhalten. Das ist nicht ganz unerheblich, auch in dieser Zeit.
Die Geschichte der Universität ist in Rinteln nach 1810 lange Zeit nicht gewürdigt worden, ja in Vergessenheit geraten. Während einige der Rintelner Professoren in anderen Orten geehrt wurden, findet man in Rinteln nichts dergleichen. Die Geschichte der Universität ist in Rinteln sträflich vernachlässigt worden. Nach dem Dreißigjährigen Krieg erlebte die Universität Rinteln ihre Blütezeit. Namhafte Professoren prägten den Ruf der neben Helmstedt einzigen Universität im Nordwesten Deutschlands. Bekannte zeitgenössische Gelehrte waren Heinrich Ernst Kästner, Hermann Zoll, Andreas Buchholz und da gab es zum Beispiel den Professor Matthias Hassenkamp.
Matthias Hassenkamp hat sogar ein großes Versuchsprojekt realisiert. Und zwar hat er rings um die Stadt 7 große, 20 Meter hohe Masten mit Blitzableitern errichten lassen auf den Bastionen, um auf diese Weise die gesamte Stadt vor Blitzeinschlägen zu schützen. Das ist auch ein Versuch gewesen, der auch erfolgreich war. Trotzdem konnte sich Hassenkamp damit nicht durchsetzen. Aber es ist eine interessante Geschichte so der Rinteler Universitätszeit. Etwa 5 Jahre lang war Rinteln von solchen hohen Blitzableitern umgeben. Und es gibt auch entsprechende Literatur dazu in der damaligen Fachpresse, sodass also diese Sache nicht hier nur in Rinteln praktisch stattgefunden hat, sondern sie ist also auch in der Gelehrtenwelt damals auch diskutiert worden.
Dann gibt es noch den berühmten Theologen Peter Musaeus, der von 1648 bis 1663 Logik, Metaphysik und Theologie lehrte. Die Liste der von ihm veröffentlichten Schriften umfasst eine eng beschriebene DIN-A4-Seite. Zu erwähnen wäre noch Theodor Schmalz, der von 1777 bis 1780 an der Universität zu Rinteln Theologie und Jura studierte und 1787 als Professor der Rechte in Rinteln lehrte. Ein Jahr später einem Ruf an die Königsberger Universität folgte. Schmalz verfasste zahlreiche Lehrbücher über römisches, Natur, Kirchen, Völker und Staatsrecht und gehörte neben Wilhelm von Humboldt zu den Befürwortern einer Berliner Universitätsgründung. Schmalz wurde der erste Rektor der Berliner Universität. Und da gab es noch Josua Stickmann. Der erlangte große Bedeutung als Herausgeber und Bearbeiter von Kirchenliedern. Besonders in der hiesigen Region wurde Bernd Christoph Faust bekannt.
Ja, ich nehme mal jemanden, der hier in der Region zumindest noch bekannt ist. Das war der Bernhard Christoph Faust, der in Bückeburg gelebt hat, dort Arzt war und durch die Durchsetzung der Pockenimpfung zum Beispiel Anfang des 19. Jahrhunderts sich einen Namen gemacht hat, seinen Gesundheitskatechismus in Bückeburg veröffentlicht hat. Zum Beispiel dieser Bernhard Christoph Faust war auch Rintelner Student gewesen, hat studiert bei Ludwig Schröter, Rintelner Professor der Medizin, später Brunnenarzt in Bad Nenndorf. Auch Schröter war schon ein Verfechter der Pockenimpfung, einer der ersten in Deutschland. Also es gibt etliche Studenten aus Rinteln, die später Karriere gemacht haben, bekannter geworden sind, die interessante Bücher veröffentlicht haben. Also da ist eine Menge auch von uns noch gar nicht aufbereitete Geschichte, die man noch so erforschen und kennenlernen kann.
Berühmt und berüchtigt wurde die Universität zu Rinteln durch ihre besondere Rigorosität bei den Hexenprozessen.
Die Rinteler Juristen haben sich in den Hexenprozessen des 17. Jahrhunderts unrühmlich hervorgetan. Sie haben nämlich Gutachten geschrieben für Stadt- und Amtsgerichte in Westfalen und Niedersachsen und haben in diesen Gutachten die Gerichte immer dahingehend beraten, die Prozesse fortzuführen. Sie haben die Folter angeordnet und sie haben auch die Urteile in diesen Prozessen praktisch als in Form ihrer Gutachten schon schriftlich ausformuliert. Diese Gutachten wurden als Urteile dann überall verlesen. Es sind mehr als 400 solcher Gutachten uns noch heute bekannt. Die intensiven Verfolgungen hier im Schaumburgischen, aber auch im Lippischen, in Lemgo zum Beispiel oder in Minden, wären ohne diese Gutachtertätigkeit der Rintelner Juristen gar nicht so denkbar gewesen. Also auffallend an den Rintelner Juristen ist, dass sie in einer strikten Rigidität immer auf Inquirieren, Foltern, Verbrennen gegutachtet und geurteilt haben. Und das ist so an anderen Universitäten, an Juristenfakultäten in Deutschland nicht wieder anzutreffen. Sowohl was die Häufigkeit der Gutachten angeht, als auch eben diese Strenge in Richtung Verurteilung. Das macht sicherlich eine Sonderstellung der Rintelner Universität im 17. Jahrhundert aus. Es ist ja auch in Rinteln praktisch ausschließlich auf die Verurteilung hin prozessiert worden. Man hat da andere Aspekte natürlich überhaupt nicht wahrhaben wollen.
In Europa des 15. Jahrhunderts entsteht ein regelrechter Hexenwahn. Zu Beginn richtet sich die Verfolgung auf Männer und Frauen gleichermaßen. Später wurden zu 80% Frauen angeklagt und verbrannt. Historiker sprechen heute von Prozesswellen. Flächendeckende Ausrottungsversuche gab es nicht. Vom 15. bis zum 18. Jahrhundert, also nicht im sogenannten finsteren Mittelalter, werden in ganz Europa bis zu 60.000 Menschen hingerichtet. Besonders in ländlichen Gegenden brennen die Scheiterhaufen. Die Bevölkerung war zur Verfolgung von Personen bereit, die man für Krankheit, Not und Unglück verantwortlich machen konnte.
Der Verfolgungswille ging eigentlich von der Bevölkerung aus. Der Hexenglaube war tief verwurzelt in der Bevölkerung und von dort aus war wirklich die Forderung da, mit dem vermeintlichen Unwesen der Hexerei aufzuräumen, und die Rintelner Juristen haben dem entsprochen. Später, so eben gegen Ende des 17. Jahrhunderts, haben sich dann doch besondere Juristen auch durchsetzen können, aber sie haben dies auch zum Teil gegen den Widerstand aus der Bevölkerung tun müssen. Immer in jedem Prozess finden sich Beschuldigungen, die auf ältere Zwistigkeiten zurückgehen und zurückzuführen sind, und deswegen also nachbarschaftliche Auseinandersetzungen, Konkurrenz in geschäftlicher Hinsicht oder auch einfach das Misstrauen bestimmten alleinstehenden Personen zum Beispiel gegenüber, das findet sich überall in allen Prozessen. Und das war sicherlich so ein ganz, ganz treibendes Motiv. man hat nach Leuten gesucht, denen man das Verhexen von Wettern, des Wetters oder das, den Schadenzauber an Mensch und Vieh zum Beispiel, denen man das zutrauen konnte. Und das waren dann oft Personen, die in irgendeiner Weise auffällig waren oder sich oder zurückgezogen lebten. Die waren in erster Linie von diesen Verfolgungen betroffen. Es hat aber auch, das muss man sagen, Verfolgungswellen gegeben, wo sich dann die bürgerliche Oberschicht hier in der Stadt gegenseitig gewissermaßen aus dem Geschäft heraus prozessiert hat. Ja, also wo man konnte mit einem Hexenprozess nicht nur jemanden auf den Scheiterhaufen bringen, sondern man konnte seine ganze Familie diskreditieren.
1680 wandelte sich die Gesinnung in der Universität zu Rinteln, so wie sie damals durch ihre Gutachten die Hexenverfolgungen vorangetrieben hatte, setzte sie sich jetzt vehement dem entgegen.
Die Rinteler Juristen, muss man allerdings sagen, haben dann um 1680 innerhalb von wenigen Jahren eine Kehrtwende um 180 Grad vollzogen und haben sich dann sehr früh gegen die Prozesse in jeder Art und auch gegen die Folter als solche gewandt und haben damit vielleicht manches wieder von dem gut gemacht, was sie vorher an Schuld auf sich geladen haben.
Das Aussterben der Schaumburger Grafen im Jahr 1640 führte zur Teilung der Grafschaft Schaumburg. Der Teil mit Rinteln fiel an Hessen-Kassel. Das Land wurde geteilt, aber nicht die Universität. Sie blieb eigenständig bis 1668, da erst wurde sie hessisch. Landgraf Karl von Hessen brauchte Geld und so war es für ihn zumindest natürlich, das Geld der Universitätsstiftung zu nehmen.
Die hessischen Landgrafen, insbesondere Landgraf Karl, der hat um 1700 begonnen, das Stiftungsvermögen systematisch zu beschneiden oder zweckzuentfremden, und zwar zugunsten des von ihm ganz stark ausgebauten Militärwesens. Und das hat dann auch die Universität dann beeinträchtigt. Das heißt, man konnte die Professoren nicht mehr so bezahlen. Man bekam also auch nur noch die zweite Garnitur der Professoren hier nach Rinteln. Und damit wurde eigentlich der Niedergang der Universität so langsam eingeläutet.
Nach der Gründung der Universitäten Halle 1694 und Göttingen 1737 ließ die Anziehungskraft der Rintelner Hochschule nach. 1810 wurde Rinteln wie auch die Universität Helmstedt geschlossen. Die Bibliothek, das Archiv und die Instrumente erbte die Universität Marburg. Die ehemaligen Universitätsgebäude wurden abgerissen. An ihrer Stelle steht heute das Gymnasium Ernestinum. An das ehemalige Zisterzienserinnenkloster erinnert das Kirchlein St. Jakobi. Der fünfjochige gotische Rechteckbau ist turmlos, aber mit einem Dachreiter für die Glocken. Der Bau stammt aus den Anfängen der Stadtgeschichte. Wie an so vielem war auch an der Schließung der Universität Napoleon schuld.
Also es hat dann auch immer wieder Reformbemühungen gegeben, die auch zum Teil erfolgreich waren. Um 1760 zum Beispiel ist die Universität hat die nochmal einen starken Modernisierungsschub bekommen mit Berufungen besonderer Professoren, mit der Gründung einer Zeitung zum Beispiel, mit dem Bau eines Reithauses für die Studenten der höheren Stände und so weiter. Also es hat immer dazwischen auch wieder Aufwärtsbewegungen gegeben, sodass man nicht sagen kann, dass es ein kontinuierlicher Abstieg gewesen ist. Aber so Ende des 18. Jahrhunderts machte sich doch die Krise dann unübersehbar, bemerkbar. Und letztendlich den Ausschlag gegeben hat 1810 zur Schließung die Besetzung hier Norddeutschlands durch napoleonische Truppen und die Gründung des Königreichs Westfalens von Napoleons Gnaden, das zudem dann auch Rinteln hier gehörte und in diesem Königreich Westfalen unter der Regierung des Königs Jerome, des jüngsten Bruders Napoleons. Da wurde massiv, ja, man kann sagen, ja, nicht nur gespart, es wurde der Bürger wurde ausgepresst und wurde auch das Staatsvermögen soweit wie irgend möglich für die Zwecke dann der Kriegführung genutzt. Und da musste die Universität Rinteln, also das Stiftungsvermögen wurde dann konfisziert und wurde aufgelöst.
Das Königreich Westfalen wurde nach dem Frieden von Tilsit 1807 von Napoleon für seinen Bruder Jerome aus dem ehemaligen Herzogtum Braunschweig, Kurhessen und vormals hannoverschen und preußischen Gebietsteilen geschaffen. Seine Hauptstadt war Kassel. Nach der Völkerschlacht von Leipzig 1813 löste sich das Königreich Westfalen auf und die ursprünglichen Territorien wurden wiederhergestellt. Nun gab es auch Bemühungen, die alte Rintelner Universität zu reaktivieren, denn die Bürger hatten gemerkt, welch großer Wirtschaftsfaktor die Universität für Rinteln gewesen war. Die Hoffnungen auf einen Neubeginn waren groß. Kurfürst Wilhelm I. von Hessen weigerte sich jedoch.
Also mit dem Ende der Universität hatte Rinteln einen schweren Schlag bekommen. Also zumal ja, dass die Aufhebung der Universität zeitlich ungefähr mit dem Ende der Garnisons- und Festungszeit zusammenfällt. Und da fielen also zwei wichtige Faktoren weg. Die ja zahlreichen Soldaten und Offiziere, vor allem der Garnison, ja, und dann die Professoren und Studenten. Das waren etwa gut 300 gut verdienende oder überdurchschnittlich situierte Personen, die dann die Stadt verließen. Und das machte sich natürlich auch wirtschaftlich bemerkbar. Und da ging es mit Rinteln eine Zeit lang doch deutlich bergab. Und die Trendwende, sage ich mal, die kam dann erst um 1850. Die Verkehrsinfrastruktur wurde verbessert, die Brücke wurde als feste Weserbrücke erbaut, die Verbindung zur Bahn nach Bückeburg wurde als Straße, als Chaussee hergestellt. Ja, es gab noch andere Wirtschaftsfördermaßnahmen. Der richtige Durchbruch kam dann erst mit dem Bau der Eisenbahnlinie 1875, als Rinteln dann also einen eigenen Bahnhof bekam und dann auch die mit Ansiedlung der Glashütte Stövesand. Dann kam dann die wirtschaftliche Take-off-Phase, könnte man sagen, ne, der Industrialisierung in Rinteln. Also da nimmt ja die Einwohnerzahl rapide zu, von 3.000 auf 5.000 etwa innerhalb von 15 Jahren. Da merkt man dann den Fortschritt.
In den 1960er Jahren gab es Ideen zur Neugründung einer Universität in Rinteln. Sie konnten aber nicht verwirklicht werden. Rinteln besitzt heute die Fachhochschule für Finanzen mit Universitätsstatus. Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Wirtschaftsanwälte werden dort ausgebildet.
Thank you.
Wir warfen heute einen Blick zurück auf die Accademia Ernestina, die von 1621 bis 1810 bestehende Universität in Rinteln. Redaktion Wolfhard Schlasszus.